Hallo an alle Wüstenfreunde und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinterm Horizont kommt Wüste.
In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mauretanien. Ein Land, das nur wenige kennen, das dreimal so groß ist wie Deutschland, mitten in der Sahara liegt, aber unzählige Abenteuer bereithält.
Gemeinsam mit Marcel werde ich euch in jeder Episode von Geschichten erzählen, die ich alle auch so echt erlebt habe. Angefangen von meiner Reise in die Wüste auf den Spuren des kleinen Prinzen, über die Fahrt mit dem längsten Zug der Welt oder auch den Winter in der Wüste, der zwar weniger kalt als bei uns ist, aber den es trotzdem gibt.
Einiges von dem, was wir in unserem Podcast erfahren, könnt ihr auch in Markus' Buch Hinterm Horizont kommt Wüste nachlesen, was unter anderem bei bod.de, Thalia, Hugendubel oder auch Amazon erhältlich ist. Im Buch selbst findet ihr neben den Geschichten auch mehr als 70 beeindruckende Bilder, die einen guten Einblick über das Leben in der Wüste geben. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Weihnachten und Feiertage in der Wüste. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Markus, in unserer heutigen Spezialfolge, ja, die haben wir uns ausgedacht, da haben wir gesagt, komm, kurz vor Weihnachten, da machen wir nochmal eine ganz spezielle Folge, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch über die Feiertage versorgt sind. Und da haben wir gesagt, sprechen wir doch einfach mal über das Thema Weihnachten und Feiertage, und zwar in der Wüste.
Guten Tag und guten Abend auch von meiner Seite aus. In der Tat, wir sind jetzt 8 Tage vor Weihnachten. Auch hier kann der geübte Zuhörer oder die geübte Zuhörerin jetzt nachvollziehen, wenn wir den Podcast aufnehmen oder die Folge. Ja, wir haben uns vor kurzem gesprochen und wie du schon gesagt hast, wir haben ja gesagt, wir müssen eigentlich mal was über Weihnachten machen. Weil, man mag es kaum glauben, genauso wie Regen und Winter in der Wüste gibt es auch Weihnachten in der Wüste. In anderer Art, als wir es uns hier vorstellen, aber es gibt es. Und dann natürlich gibt es auch noch andere Feiertage und darum soll es heute gehen.
Deswegen haben wir hier auch unser Setup schon ganz toll vorbereitet. Ich gucke gerade auf den Weihnachtsbaum und es ist geschmückt mit Lichterketten und so. Es ist schon weihnachtlich hier, ne?
Es ist weihnachtlich und wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre jetzt gerade in Mauretanien, dann würde das so nicht aussehen. Also da gibt es keine Lichterketten an der Tanne. Da kann man höchstens mal bei uns zu Hause im Garten an einer Palme oder an so einem Bananenbaum da was ranhängen. Ne? Aber ansonsten eher weniger. Ne? Muss man schon in die Häuser reingehen. Womit wir dann auch schon beim Thema sind. Ne?
Ich wollte gerade fragen, ich glaube, so viele Weihnachtsbaumhändler, die irgendwie Nordmann-Tannen verkaufen, gibt es wahrscheinlich in Mauretanien auch nicht unbedingt. Ne?
Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Also nee, gibt es da nicht, weil ist ja Islamische Republik, das heißt 99,9% Muslime und von daher wird auch das Weihnachtsfest nicht wirklich gefeiert. Die Muslime haben ihre anderen, Hauptfeste, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen. Das ist zum einen Ramadan und der Ende des Ramadans und Tabaski. Die sind aber eher im Frühjahr, beziehungsweise im Sommer werden die gefeiert. Und aber so unser Weihnachtsfest ist schon präsent, das kennen die schon. Und man bekommt auch immer, bevor man in den Weihnachtsurlaub geht, bekommt man immer auch frohe Weihnachten, nicht immer, aber häufiger frohe Weihnachten gewünscht und auch ein schönes neues Jahr. Das gibt's schon. Aber die Highlights, was so öffentliche Feste und Familienfeste betrifft, die liegen wirklich im Ramadan und in Tabaski.
Bist du denn selber schon mittlerweile in Weihnachtsstimmung? Du bist ja gerade quasi zurückgekehrt wieder aus Mauretanien. Wie sieht es da aus? Da ist wahrscheinlich, spielt ja keine Rolle da wirklich, ne? Gibt es da irgendwas, was da geschmückt ist oder für Expats oder ich weiß gar nicht irgendwie. Ist das ein Thema?
Ich bin jetzt wieder zurück seit einer Woche, allerdings war ich im Tschad vorher und davor in Mauretanien und im Tschad war auch mit Weihnachten so gut wie nichts, ist ja auch Sahelzone. Aber in Mauretanien, wenn man dort nach Weihnachten sucht, muss man schon am ehesten in die Expat-Häuser gehen. Also Es gibt jetzt keine Beleuchtungen wie bei uns hier und da mal draußen oder wie in den USA, wo das ganze Land beleuchtet ist. Das gibt es halt nicht, weil es ist ja halt nicht die Tradition und nicht die Kultur. Aber die, also vor allem die Expats, die aus Europa kommen oder aus Amerika und wo das in der Kultur verankert ist, da wird das zu Hause schon ein Stück weit gefeiert. Natürlich nicht mit Tanne, außer jemand bestellt sich aus dem Ausland so eine Plastiktanne. Aber es gibt durchaus so ein paar Traditionen, die es bis nach Mauretanien geschafft haben. Wir haben zum Beispiel, ich kann mich erinnern, 2017 und 2018 haben wir in der Kollegenschaft, zum einen hat unser ehemaliger Landesdirektor mal einen Weihnachtsgesangsabend organisiert. Das war wirklich sehr schön. Also mit Glühwein, mit Plätzchen und mit Weihnachtsmusik. Und wir haben da wirklich, wirklich zusammengesessen und da eine Kollegin hat schön Gitarre gespielt, dann gab es Glühwein, dann gab es Plätzchen und dann haben wir da hier O Tannenbaum und Tannenbaum gesungen. Es war etwas skurril, weil draußen waren 25 Grad und ich saß da mit kurzer Hose da. Aber es hat sich bis nach drüben gerettet. Und das war auch so ein bisschen, weil da halt wirklich die Deutschen in Mauretanien größtenteils zusammensaßen, es war wirklich so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Und das war auch, es war auch wirklich angenehm, weil man hat ein bisschen was von zu Hause gehabt. Das war wirklich nett. Und wir haben dann auch bei uns zu Hause mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, wir haben auch mal ein Weihnachtsessen veranstaltet. Die hat gerne gekocht und hat dann schöne Klöße gemacht, Rotkraut. Und wir haben es sogar hinbekommen, zwei Weihnachtsgänse zu organisieren. Die fielen allerdings etwas klein und mager aus. Also das waren nicht so eine fettgefressenen oder vollgestopften Gänse wie bei uns, sondern das eine war eine Biogans. Und das andere war, sagen wir mal, so eine herkömmliche Gans. Und die waren aber, also nicht mal so groß wie ein, also in Ostdeutschland sagt man ja Broiler, nicht mal so groß wie ein Broiler. Und wir waren halt 11 Personen. Und das war, also an der einen war wirklich fast nichts dran, bei der anderen war ein bisschen was dran, aber das Fleisch war schon ziemlich zäh. Also von daher, das war eher ein Reinfall, aber der Rest hat echt super geschmeckt und wir haben das auch wirklich dann dekorativ gestaltet in unserem Haus, haben da Weihnachtsbeleuchtung, also so Kerzen und rote Tischdeckchen da und also wir haben es wirklich weihnachtlich gemacht und das war auch so eine schöne Veranstaltung oder so ein schönes kleines Event, wo wir halt auch die Kolleginnen und Kollegen eingeladen haben, auch da mit Weihnachtsmusik und mit bisschen Weihnachtspunsch und so weiter und das war auch sehr schön, auch skurril, halt draußen, wie gesagt, 20, 25 Grad, aber es gibt so ein Feeling von Weihnachten, was man sich da durchaus schaffen kann. Und wir haben noch, wie hieß das noch, drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder sowas.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Genau, also dieser Ossi, genau, dieser Ossi-Tschechen-Film da. Ja, weil meine Mitbewohnerin kam ja aus Leipzig, meine frühere, und ich aus Dresden. Und ich habe das nie wirklich geguckt, aber sie hatte gesagt, hier, müssen wir machen mit Glühwein. Und dann haben wir unseren Kollegen eingeladen. Und ja, dann haben wir das geschaut und es war echt eine schöne Sache. Weil das, wie gesagt, das bringt so ein bisschen Tradition und Heimat in die fernen Länder. Ja.
Wollte ich gerade sagen, Tradition und Heimat, klar. Wo du es gerade erzählt hast mit den zwei Gänsen, da war wahrscheinlich eher so ein Stubenküken dann, oder? Zumindest, als du es gerade erzählt hast, ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast, hatte ich gerade die eine Episode aus Modern Family im Kopf irgendwie, wo Phil auch so einen Mini-Truthahn irgendwie noch hatte und den für auch 12 Personen machen muss. Und
genau so war das. Genau so war das. Wir saßen davor, haben uns echt alle gefreut und ich hatte natürlich großen Hunger. Naja.
Also es war gar nicht so schlimm für dich, nur alle anderen haben gar nichts mehr abbekommen, oder?
Selbst für mich war es schlimm. Hätte ich das Ding allein gegessen, selbst das wäre nur ein kleiner Snack gewesen. Also es war für den kleinen, für den Geschmack, ne, haben wir mal so ein Stück abbekommen und wir konnten sagen, wir haben Weihnachtsgans in Mauretanien gemacht. Wozu meine, das muss ich noch dazu erwähnen, meine Mitbewohnerin Veganerin ist. Ja? Und ich musste dann alles abschmecken und alles kosten. Ja. Ist für mich kein Problem.
Gibt Schlimmeres. Ne?
Aber genau. Aber das hat das Ganze nochmal herausfordernder gemacht. Und auch mit der ganzen Füllung und so weiter in dieses Viech da reinstopfen. Aber es ging. Es ging und es hat Weihnachtsfeeling versprüht.
Ist das dann? Also kann man das da einfach im Supermarkt kaufen? Gibt es einfach Gänse zu kaufen irgendwie?
Nee. Wir sind wirklich, also sie ist wirklich zu einem Züchter gegangen. Wirklich zu einem Züchter gegangen und hat wirklich, musste wirklich gucken und schauen, dass sie eine bekommt.
Aber es gibt Gänsezüchter in Mauretanien.
Eher, also Hühner überall. Hühner findest du überall. Gänse musst du schon gucken. Da musst du schon Augen offen halten. Ja. Ich bin jetzt kein Züchter und kein Bauer oder sowas. Ich weiß aber nicht, ob die herkömmliche deutsche Hausgans in Mauretanien unter solchen Umständen sich da wohlfühlt. Das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Hühner, die sind da resistent. Also die findest du überall.
Würde ich jetzt auch nicht wissen. Ja, aber es ist doch schön, dass man das auch organisiert. Ich meine, wie gesagt, das Bild ist bestimmt witzig, so wie du es gerade schon gesagt hast. Singen und Gans essen bei 30 Grad. Wie schmeckt denn Glühwein bei 30 Grad eigentlich?
Doppelt warm. Also, jetzt muss man einschränkend dazu noch sagen. Also für mich ist das immer, also für mich ist das warm, es gibt überhaupt kein Zweifel. Meine Mitbewohnerin allerdings in unserem Haus im Winter, im sogenannten marokkanischen Winter, da kann es dann nachts schon mal bis auf 15 Grad runtergehen, was ich immer noch als warm empfinde. Aber die hat im Winter schon mal hier und da gesagt, hier ist es zu kalt im Haus. Und ich habe dann gesagt, wenn du die Klimaanlage auf warm schaltest, stelle ich hier den Strom ab. Das wäre das Allerletzte, in der Wüste zu heizen. Ja? Also wer noch ein bisschen ökologisches Gewissen hat, der kann das nicht machen. Aber was ich damit sagen will, ist, auch wenn, also einige empfinden das schon als kühl ab und zu und deswegen kommt so ein Glühwein da ab und zu mal ganz, ganz recht. Ja? Also für mich war es immer noch zu warm. Also ja. Und die Sachen, weil sicherlich jetzt bei dem einen oder anderen die Frage aufpoppt, wie kriegt man denn in Mauretanien Glühwein? Bestellt man sich einfach. Wir durften ja zwei bis dreimal im Jahr bestellen aus Deutschland über so einen großen Container und da kannst du dir alles bestellen, was du möchtest und da kannst du dir dann auch Glühwein mit anliefern lassen, schön im Tetrapack.
Ja. Steht hier auch noch rum, einmal 10 Liter Glühwein im Tetrapack.
Genau.
Was hast du dir da immer so bestellt? Also jetzt mal fernab vom Thema, wenn man sich zwei, dreimal im Jahr, da gibt es da Bestelllisten, gibt es da einen Online-Shop? Oder, also, und was bestellt sich Markus, wenn er sich zwei, dreimal im Jahr Specials nach Mauretanien bestellen kann?
Also eigentlich ist die Frage nur halb, also an den Falschen gestellt, weil ich habe ziemlich unspektakulär bestellt. Am Anfang war es eine Excel-Liste, da hast du die ganze Produktpalette, wie wenn du im Großmarkt bist, bist du durchgegangen, die Excel-Liste, und hast dann rauskopiert. Inzwischen gibt es einen Online-Shop, also es ist mit Bildern, allem drum und dran, das ist schon sehr, sehr modern, sehr bequem. Ich habe fast nie was bestellt. Ich habe mal für Gäste mal einen Kasten Wein bestellt oder einen Kasten Bier und ein bisschen Pesto und so ein paar Sachen, so ein paar Specials, die du hier schwer bekommst. Aber da du wirklich 80%, 90% der Grundnahrungsmittel, der Grundsachen auch in Mauretanien bekommst, bestellst du wirklich so die Specials, die du in Mauretanien an Qualität nicht bekommst. Und, jetzt kommt das große Und. Deswegen bin ich nämlich der falsche Ansprechpartner. Die meisten Kolleginnen und Kollegen haben natürlich ihren Alkohol darüber bestellt. Ja? Das kriegst du in Mauretanien nicht. Und da sind, ich würde jetzt mal behaupten, 50% der Lieferungen bestanden aus Alkohol. Und einige haben sich da wirklich einen Stock angelegt, da ließ sich echt sehen. Ja? Also, weil wenn du so Partys machst oder auf Partys hingehst, dann brauchst du halt, ne, wenn du Alkohol trinkst, musst du halt mitbringen oder musst du halt Stock haben. Und deswegen haben da viele Leute große Vorräte angelegt. Gab auch hier und da mal ein bisschen Stunk, weil einige, also nicht nur wir als Deutsche, sondern auch die anderen Nationen haben das bestellen können. Und einige haben das genutzt dazu, einen regen Handel draus zu machen. Also das dann zu verticken an die Mauretanier. Und das hat die Regierung in Mauretanien nicht gern gesehen. Und vor kurzem wurde erst die Containerlieferung, der Handel wurde unterbunden. Das heißt, man durfte nicht mehr bestellen. Es kam keine Container mehr rein. Und das klingt jetzt lustig. Und für mich ist das, für mich persönlich ist das vollkommen egal. Aber für so eine Attraktivität des Standortes, für jemanden, der aus dem Ausland kommt, ist das schon ein richtiger Faktor. Wenn du sowieso ein öffentliches Leben hast, was Clubs und Bars betrifft, was gen Null geht, dazu dann noch den Alkohol gesperrt wird, das heißt, auf Privatfeiern so gut wie nichts mehr zu trinken gibt, das ist ein Standortnachteil. Und das ist wirklich ernst gemeint, aber die Botschaften haben das, vor allem die Franzosen, die haben da so lange Druck gemacht bei den Mauretaniern, bis sie jetzt wieder bestellen durften. Also das war wirklich ein diplomatischer Eklat und wirklich diplomatischer Kraftakt. Und noch eine zweite Anekdote. Ich habe ganz am Anfang in meiner allerersten Bestellung, als ich noch ganz grün, europäisch grün hinter den Ohren war, wo ich noch keinen Sand, ausreichend Sand bekommen hatte hinter die Ohren, da habe ich wirklich so Sachen bestellt wie Taschentücher, Tomatenmark, Küchentücher und also so Sachen, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, warum bestellst du so einen Scheiß? Du gehst hier in den Supermarkt und kriegst dasselbe. Und ich habe das noch in Mengen bestellt, die Unmengen waren. Ich habe jetzt nach 5 Jahren mein Taschentuchvorrat aufgebraucht. Nach 5 Jahren. Und ich habe hier und da meine Packung verschenkt. Und ich rede nicht von einer kleinen Packung, sondern von einer Packung mit 12 Packungen drin, mit kleinen Packungen. Also mich haben die Kollegen angeschaut am Anfang, was hast du denn bestellt? Aber das sind so Sachen, die lernt man ganz am Anfang. Und von daher habe ich dann immer nur so kleine Sachen bestellt hier und da. Und weil ich öfter in Deutschland war, habe ich die auch immer wieder mitgebracht im Koffer. Ja. Dritte Anekdote. Und das ist dann auch die letzte, bevor du wieder zu Wort kommst. Unser ehemaliger Landesdirektor, der hat, wenn der geflogen ist nach Deutschland, und ich nenne jetzt hier keinen Namen, der hat sich frische Kartoffeln mitgebracht. Der hat in seinen Koffer sich wirklich Netze an Kartoffeln reingelegt, frische, deutsche, schöne Ackerkartoffeln. Und weil in Mauretanien die Kartoffeln, also das Gemüse und das Obst, was da ankommt, kommt aus Marokko zum größten Teil und ist halt von minderer Qualität. Und der hat da auch keine Lust drauf und hat sich immer Kartoffeln in seinen Koffer gesteckt und kam dann mit Säcken an Kartoffeln an. Und das war die letzte Episode, die letzte Anekdote.
Aber ich weiß gar nicht, darf man das dann? Lebensmittel einführen, darfst du eigentlich nicht, ne? Hat er geschmuggelt?
Naja, also gewisse Sachen nicht. Also bei Alkohol und bei Schweinefleisch und sowas wird es schwierig, wenn du das am Flughafen Nouakchott durch die Gepäckkontrolle durch, da könnten die schon mal was sagen. Aber ich habe so oft Sachen für Leute mitgebracht, also jetzt kein Schweinefleisch oder Alkohol, aber so oft irgendwelche Kosmetika oder irgendwelche Küchenutensilien oder sowas, da hat eigentlich, und ich habe mir selbst auch immer Sachen mitgebracht, also Powerriegel oder Haferflocken oder irgend so ein Zeug da, also da hat niemand was gesagt.
Zu deiner Aussage, die Taschentücher und so, das ist, glaube ich, das ist so das typische deutsche Sicherheitsdenken. Das ist so wie jetzt in Pandemiezeiten irgendwie, was es nicht mehr gibt, ist Toilettenpapier und Taschentücher. Das braucht der Deutsche einfach, da kann man nie von genug haben. Es kann ja immer mal was sein.
Ja, kann immer was sein. Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo ich vor dieser Liste saß und da irgend so einen Scheiß angekreuzt habe. Keine Ahnung. War auf jeden Fall lustig.
Ja? Glaube ich, ja. Das, was du gesagt hast, dass die Leute sich, also das hätte ich auch sofort unterschrieben. Klar, man bestellt sich am meisten Alkohol. Das ist ja sowieso so ein absolut deutsches Ding. Ich weiß auch immer, auch wir haben hier noch schwedische Familie. Die sind auch immer ganz heiß darauf. Da ist ja auch Alkohol super teuer, dass man da irgendwie Jägermeister mitbringt oder irgendeinen deutschen Alkohol oder irgendwas, was Vernünftiges, was dann halt nicht ganz so teuer ist irgendwie. Und wie gesagt, in Mauretanien ist ja auch noch dieses komplette Alkoholverbot. Ne? Das ist ja halt noch strenger. Also kannst du ja nicht mal, ich sage jetzt mal, schlechten Alkohol da kaufen, sondern halt auch wirklich gar keinen. Also von daher.
Und das weckt aber auch Begehrlichkeiten bei den Mauretaninnen und Mauretaniern, die ich natürlich als Freunde auch da vor Ort habe, weil die wissen das natürlich ja über Jahrzehnte. Die Leute aus dem Ausland, die da Zugriff haben, die können einem schon mal was mitbestellen. Und das verständlich. Und dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Ich will mich da nicht in diplomatische Schwierigkeiten bringen. Aber da kriegt man schon die ein oder andere Anfrage.
Glaube ich. Und du bist ja eigentlich auch Geschäftsmann, ne? Also.
Nein, das kann ich ausschließen. Ich hab nie verkauft. Ich habe nie zum Profit verkauft. Habe ich nie getan. Ich habe vielleicht mal, wenn bei mir eine Flasche übrig war von irgendeiner Feier, und mich hat einer gefragt, habe ich sie weitergegeben, aber ich habe nie, falls jetzt jemand von der Botschaft zuhören sollte, ich habe nie verkauft und auch nie in größeren Mengen abgegeben.
Ich nehme es dir ab, ja. Ich glaube, dein Blick, ich kann den ja sehen, der sieht sehr vertrauensvoll aus.
Du bist ja der Erste, der das sagt.
An deiner Aussage hat mir aber allerdings auch noch sehr, sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, du bist der falsche Ansprechpartner dafür, weil es um Alkohol ging. Du davor aber gesagt hast, du hast Bier und Wein bestellt. Also ich finde schon mal gut, dass Bier und Wein schon mal kein Alkohol sind. Aber Das ist Grundnahrungsmittel, ja. In Deutschland und in Frankreich ist das kein Alkohol. Das
du hast recht, natürlich. Insofern falscher Ansprechpartner, da weil meine Bestellmengen wirklich gering waren. Mich haben die Leute mal angeschaut und gesagt, bestellst du eigentlich irgend noch was? Und ich habe vor kurzem gar nichts mehr bestellt, um das gleich hier mal zu triggern oder anzukündigen, weil ich demnächst in Mauretanien auch meine Zelte abbrechen werde. Aber ich habe vor kurzem gar nichts mehr bestellt und da gucken dich die Leute dann schon blöd an. Und wie gesagt, falscher Ansprechpartner, weil im Vergleich zu dem, was andere bestellen, war das null. Also du musst dir dann vorstellen, dass du halt so eine Liste hast und da steht dann halt auch der Preis drin, ne? Und das sehen dann die anderen ja auch. Und wenn du dann halt 3.000 oder 4.000 Euro auf deiner Liste hast, das kriegst du nicht mit Pesto rein oder mit Haferflocken. Da sind dann schon andere Sachen, die du bestellst. Ja, aber alles okay. Ja, alles gut. Aber das bringt uns zum Weihnachtsthema ab.
Ja, wir müssen da wieder zurückrudern. Das wäre auch meine nächste Frage tatsächlich wieder gewesen, obwohl ich das gerade trotzdem sehr spannend fand, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es hat ja ganz gut gepasst. Alkohol, ich sag mal, sowas gehört ja auch immer zu Feierlichkeiten irgendwie dazu. Das ist ja Kultur, könnte man schon fast sagen. Obwohl man ja sagen muss, wenn man Markus kennt, der trinkt ja wirklich verhalten, würde ich mal sagen. Also da würde ich schon behaupten, das ist wahnsinnig, was für eine Selbstdisziplin zu sagen, nein, ich trinke nur ein Glas. Und das ist auch nicht mal ein volles, großes Glas. Also was das betrifft.
Hat aber nichts mit Disziplin zu tun, weil das wird oft verwechselt. Mir reicht einfach ein halbes Glas an Rotwein zum Beispiel. Das reicht mir für den Geschmack, vielleicht auch mal ein ganzes Glas, aber es reicht einfach für den Geschmack.
Aber ich habe dich auch noch nie in Trinklaune erlebt. Manchmal hat man das ja trotzdem irgendwie, dass es dann schmeckt halt. Das hast du, ich meine, vielleicht schmeckt es dir auch einfach nicht so, ich weiß gar nicht. Ja?
Genau, es kommt noch hinzu. Bier schmeckt mir nicht. So Wodka und sowas, Rotwein mal, aber.
Gut, davon reicht natürlich auch ein, zwei Gläschen.
Ja.
Oder Flaschen.
Ja, naja.
Okay, nee, zurück zum Weihnachtsthema. Weihnachten hast du ja aber an sich nie in Mauretanien verbracht, oder? Sondern du bist schon immer nach Hause zur Familie. Du warst jetzt nie irgendwie über die Feiertage in Mauretanien selbst.
Also ja und nein. Also ich bin nicht immer zu Hause nach Hause zur Familie, das nicht. Aber ich habe Weihnachten nie in Mauretanien verbracht, weil einfach ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen sind weg. Der große Weihnachtsexodus startet so plus minus um den 15. Dezember, plus minus. Und der große Weihnachtsintrodus, wenn man das so sagen kann, also die große Rückkehr, ist so Anfang Januar. Und dazwischen sind immer Leute da, vor allen Dingen auch die mit ihren Familien da sind und nicht jetzt groß mit Pack rausreisen wollen oder halt auch einzelne Kolleginnen und Kollegen, die halt vor Ort bleiben wollen. Aber der Großteil fliegt schon zurück. Und ich habe es immer so gemacht, ich bin auch ausgereist, immer auch raus, weil einfach du das dann wirklich nutzen willst, um was anderes zu sehen und aus der Umgebung mal rauszukommen. Einfach, um wirklich mal eine Abwechslung zu bekommen. Und ich war einmal in Marokko über Weihnachten. Das war wirklich super schön, weil das war deutlich kälter als in Mauretanien, aber immer noch angenehm, so 22 Grad und ein wunderschönes Land. Dann war ich natürlich ein paar Mal in Deutschland, in Norwegen mal. Also ich bin immer raus aus Mauretanien. Und wie gesagt, das ist auch der Großteil der Leute fliegen auch immer raus zu Weihnachten und kommen dann wieder so Anfang Januar, kommen dann wieder zurück. Genau. Und wie gesagt, also sowohl Weihnachten als auch Silvester, also Weihnachten gibt es da nicht, wie gesagt, gibt es da nicht. Es gibt zwar zwei Feiertage, das ist der 25. und der 1. Also das sind offizielle Feiertage. Aber auch Silvester ist jetzt nicht wie bei uns, wo groß geböllert wird und so weiter. Da gibt es schon hier und da Privatpartys, aber auch das ist nicht vergleichbar. Und das kann man gut finden. Oder man sehnt sich halt zurück nach den alten Feiern und fliegst du halt zurück. Ja, es gibt beides, aber wie gesagt, größtenteils sind die Leute draußen.
Auf jeden Fall natürlich sehr anders. Ich meine gerade zu Silvester, es gibt kein Nachtleben, es gibt keine Clubs, es gibt keine Bars, es gibt keinen Alkohol. Das ist natürlich also wie du gesagt hast, kann man gut und schlecht finden. Glaube ich, finden bestimmt auch viele gut, dass man sagt, okay, man hat natürlich auch keinen, nicht diesen klassischen Silvesterdruck, man muss jetzt eine Riesenparty machen und es muss die beste des Jahres werden, so nach dem Motto. Aber ist natürlich trotzdem halt auch nichts los, ist dann halt auch wie jeder andere Tag irgendwie, ne?
Genau, das trifft's. Es ist wie jeder andere Tag oder es ist wie jede andere Party, sag ich mal so. Du triffst dich halt im privaten Rahmen und das machst du aber gefühlt schon jedes Wochenende. Du triffst dich halt immer im privaten Rahmen und trinkst halt was, isst halt was und dadurch, dass die Community halt auch nicht beschränkt, es kommen schon immer neue Leute dazu und gehen wieder neue Leute, also es ist so ein ständiges Auf und Kommen und Gehen. Aber im Prinzip ist es das, was man da macht, relativ gleich. Und auch das hat wieder Vorteile, wenn du hier in Berlin bist oder in Paris oder London oder was, da wirst du überschwemmt von Möglichkeiten, kannst aber auch viel machen. Und in Mauretanien ist es halt überschaubarer. Du weißt, was du hast, es ist familiär, klein, aber es gibt halt auch nicht viel. Das kann natürlich auch wieder langweilig werden, das verstehe ich. Und von daher sind auch die Meinungen, die Leute haben über Mauretanien, gehen sehr weit auseinander. Ich hatte mal einen Kollegen, falls der jetzt zuhört, ich werde ihn nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Folge, dass er erwähnt wird, ein Kollege, der kam mit Mauretanien überhaupt nicht klar, weil er halt einer ist, der gerne ins Restaurants geht, der gerne was trinkt, also so ein Lebemann ist, auch aus Berlin kommt, und der, für den war Mauretanien die Hölle. Und andere Kollegen wiederum, einer, der ist vor einem Dreivierteljahr ausgereist, und der war, oh, jetzt müsste ich lügen, 11 Jahre war der, glaube ich, da. Und der, dem hat das gefallen. Das war ruhig, das war familiär, überschaubar. Du hast da dein Haus, du hast da deine Leute, die für dich alles machen, Angestellten und so weiter. Und ja, und so kann es auseinandergehen. Und genauso ist das auch bei Weihnachten und bei den ganzen Festen so. Ja, kannst du so oder so machen.
Klar, es ist ja auch, ist ja super individuell, kommt dann auch auf die persönlichen Vorlieben an. Also das ist ja ganz, ganz logisch. Ja. Andere schätzen das natürlich wieder, wo der Kollege sagt, oh Gott, das geht gar nicht. Ich glaube, für mich wäre das auch schwieriger wahrscheinlich, wenn du irgendwie nicht eine große Auswahl auch an Restaurants und keine Ahnung was hast. Aber ich meine, wenn einem das reicht, was man hat und man ist damit zufrieden, klar, dann ist das natürlich auch entspannt irgendwie.
Und wie gesagt, du kannst dir ja auch Sachen bestellen und kannst dir das ja auch selbst, du kannst ja auch schon improvisieren und kannst ja schon selbst was auf die Beine stellen. So ist es nicht. Also meine Mitwohnerin war da immer so ein Beispiel dafür. Die hat die Sachen selbst auf die Beine gestellt, wie das Weihnachtsessen zum Beispiel. Das haben wir zwar dann zusammen organisiert, aber sie hat das schon initiiert. Weihnachtsessen, und wir haben auch nochmal eine Modenschau bei uns gemacht. Und du kannst das schon auf die Beine stellen in Mauretanien. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das hier mal in der Folge erwähnt habe. Wir haben ein Klavierkonzert gegeben bei uns in Nouakchott, bei uns mit meiner neuen Mitwohnerin jetzt, mit einem japanischen Konzertpianisten, der für die UN da arbeitet. Und das ist wirklich, das sind so Sachen, die dann herausstechen. Wenn du Leute mit so einem riesigen Talent hast, der hat hier an der Philharmonie studiert und gespielt, und das sind Leute, die haben also Fähigkeiten, die es in Mauretanien nicht nochmal gibt. Und wenn du sowas dann anbieten kannst, das sticht dann wirklich heraus. Und das hatten wir jetzt im Sommer gemacht, im Spätsommer. Und wir hatten für unseren Garten da, wir hatten über 100 Anmeldungen. Wir mussten irgendwann, die sagen, jetzt nicht mehr, jetzt geht's einfach nicht mehr, es sind zu viele Leute. Und die Leute waren so begeistert, weil die mal so richtige Hochkultur gesehen haben. Also so ein Pianisten, der wo du mit offenem Mund da sitzt, wie der spielt. Und viele sind damit noch nie in Kontakt gekommen. Und also vor allem die Mauretanier. Und also die waren nur entweder baff oder haben das gar nicht so wahrgenommen, was das für ein toller Auftritt war, aber das zeigt immer so ein bisschen, dass du in dem Land schon was machen kannst, wenn du Initiative ergreifst und wenn du improvisierst. Das kriegt man hin, auch zu Weihnachten.
Und den habt ihr extra einfliegen lassen?
Nee, wir haben das, womit wir beim Buch sind, wir haben eine Lesung gemacht in Mauretanien des Buches, und der wurde uns von einem Kollegen empfohlen, dass der in Deutschland mal eine Weile war und jetzt für die UN arbeitet und gerne so mit Auftreten mal wieder auftreten würde und ein paar Sachen spielen würde. Und wir dachten so, ach klar, so als Pausenbreak da so ein bisschen Klavierklimpern, warum nicht? Dann kam der an, wirklich ein hochprofessioneller Pianist, Japaner, mit einer Disziplin. Bei dem musste alles genau vorhergestimmt sein, alles geplant sein. Der durfte eine halbe Stunde vorher, dreiviertel Stunde vorher nicht mehr gestört werden. Also es war wirklich diktatorisch-militärisch. Und als er dann angefangen hat zu spielen, da waren wir so hin und weg. Also weil das wirklich, war wirklich absolute Spitzenklasse. Und da haben wir dann gesagt, also das können wir jetzt nicht als Pausenmusik durchgehen lassen. Wir machen für den eine eigene Veranstaltung und deswegen haben wir einen Pianistenabend oder einen Konzertabend organisiert und das war ein absoluter Erfolg. Da kommen die Leute heute noch auf uns zu und sagen, ich war damals bei euch mit dem Karten, das war super.
Der hätte ja auch der Lesung komplett die Show gestohlen dann.
Da bin ich ganz offen und ehrlich, ja. Also das war der Anlass, die Lesung, aber das war der heimliche Star an dem Abend, muss man sagen, muss man ganz fairerweise sagen, was der drauf hat, war wirklich herausragend. Ja.
Der war zufällig in Mauretanien oder was? Also wie kommt man? Ja.
Der arbeitet für die UN in Mauretanien.
Okay, der spielt nur versehentlich professionell auch.
Der war früher professioneller Pianist und wie gesagt auch an der Philharmonie, aber auch von der BMW-Stiftung und sowas. Aber der, ich glaube, das war nicht tragfähig auf Dauer, das Pianistendasein. Und dann ist er zur UN gegangen. Also noch relativ jung. Und dann ist er zur UN gegangen. Ist jetzt auch kein schlechter Erwerb. Aber der hat immer noch diesen Konzertdrang in sich und deswegen wollte er auftreten.
Und scheinbar hat er auch immer seinen Konzertflügel dabei. Das ist ja handlich.
Fast ein hochprofessionelles Piano, Elektropiano.
Achso, das hat er dann mit hingebracht,
Ja,
quasi,
ja,
glaube
ja.
ich.
Ja. Und wir mussten dann auch einen richtigen Konzertstuhl besorgen, da so einen Pianistenstuhl. Da war nichts mit dem Hocker da nebenan, sondern es war ein richtiger Pianistenstuhl, den musst du erstmal auftreiben in Mauretanien. Und der war auch in Frack und es gab eine vorfestgelegte Ablaufprozedur, wie der zum Piano kam, wie er wieder wegging, wie viel Zeit dazwischen bleiben musste. Alle Achtung, jetzt weißt du, warum die Japaner im Zweiten Weltkrieg so lange durchgehalten haben. Okay, das war der letzte militärische Witz, den wir
Ist ja auch, wenn du dir das anguckst in der Philharmonie zum Beispiel, sowas, das ist ja immer eine komplette Inszenierung. Also das ist ja eigentlich neben dem Konzert ist das ja auch immer noch ein kleines Theaterstück, was man da zu sehen bekommt.
ist es, genau, absolut, absolut.
Aber ich finde es natürlich auch schön, dass der das auch in so kleinem Rahmen vor 100 Leuten trotzdem genau diesen gleichen Ablauf in Fleisch und Blut wahrscheinlich übernommen hat.
Brauchte er für ich glaube, auch für seine innere Stabilität und für seinen Halt. Ja. Und ich glaube, vor 100 Leuten hat er, also ein Konzert vor 100 Leuten, am Ende waren es dann 80, aber findest du in Mauretanien auch nicht so oft. Also musste er erstmal die ganzen Lokalitäten und sowas organisieren und ja. Aber es war, um da einen Übergang zu schaffen, es war ein Feiertag für die Mauretanier auch, auch wenn es nicht Ramadan war.
Was ist denn der 25.? Hast du vorhin gesagt, der ist ein Feiertag in Mo was wird da gefeiert? Wenn es gibt ja kein Weihnachten, was feiern die am 25.12.?
So, und jetzt hast du mich das erste Mal in diesem Podcast erwischt, dass ich es nicht weiß. Wir haben immer diese Auflistung der Feiertage. Es ist nicht Weihnachten. Es ist auch nicht der Unabhängigkeitstag, der ist am 25.11. Ich müsste nachschauen. Ich müsste nachschauen. Also der 1. Januar ist der erste, ne? Neujahrstag, aber der 25. müsste ich nachschauen. Der Junge wohnt 5 Jahre in Mauretanien und weiß nicht mal das.
Nee, das ist wirklich schwach. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch bald vorbei. Vielleicht haben die Mauretanier auch eingesehen, das geht nicht mehr. Der ist hier 5 Jahre, der ist immer noch nicht eingegliedert, hat gar keine Ahnung. Reicht jetzt mal. Der wird jetzt mal ausgewiesen aus dem Land.
Absolut, absolut, absolut. Aber dafür bin ich mit dem Zug gefahren. Dafür bin ich mit dem Zug gefahren. Das haben wir ja schon veröffentlicht, die Folge. Da habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt, wer nicht mit dem Zug fährt in Mauretanien, der war quasi zur Hälfte nicht da und darf kein Bubu tragen. Und das habe ich zumindest gemacht.
Aber wer nicht weiß, was der 25.12. für ein Feiertag ist, auch schwierig, also.
Okay, ich verspreche hiermit, ich gucke nach, bei der nächsten Folge wird es aufgelöst. Wir liefern es nach.
Wir liefern es nach.
Ja.
Ja, jetzt haben wir unsere Weihnachtsspecial, läuft, aber so viel über Weihnachten, doch, haben wir schon gesprochen eigentlich, ne? Aber war ein guter Mix, oder?
Ja, also sagen wir mal so, das Weihnachtsthema erschöpft sich dann auch, wie gesagt, das ist die Islamische Republik, das erschöpft sich relativ schnell in Mauretanien.
Es gibt ja kein Weihnachten.
Genau, es gibt einfach kein Weihnachten, muss man unter dem Strich so sagen, es gibt kein Weihnachten. Also Punkt, ja, dafür gibt es was anderes.
Vielleicht kürzen wir die Folge jetzt im Nachhinein nochmal und machen eine Minutenfolge raus und sagen, gibt es das? Nein.
Kann man auch machen. Haben wir die ganzen schönen Sachen über die Lieferung, über den Alkohol und über den Pianisten dann für umsonst. Ja?
Das war sehr spannend, aber also das hat mir sehr gut gefallen. Aber zum Ramadan, das ist im Prinzip das Hauptding in Mauretanien auch. Ne? Also auch hattest du vorhin schon mal, also zumindest als wir uns vorher kurz unterhalten hatten, war das Ende des Ramadan, ist ja da quasi irgendwie so gefühlt 25. 26. Dezember, da wird nochmal richtig dann gefeiert, dass die Fastenzeit jetzt vorbei ist. Und das ist so deren Hauptding, ja?
Genau, also es gibt so zwei große Feste in der islamischen Welt und jetzt bezogen auf Mauretanien, das ist zum einen der Ramadan oder das Ende des Ramadans. Das ist so das eines der größten Feste, spirituell, kulturell, religiös. Und dann gibt es noch das Tabaski-Fest, da gibt es ein paar Wochen später. Und das sind so die zwei größten Feste und darauf konzentriert sich dann auch. Und das ist für die so das Highlight. Also das ist ähnlich wie bei uns, das Ramadan, das Ende des Ramadans, was Eid al-Fitr heißt oder bei den in anderen Ländern auch Zuckerfest, also unterschiedliche Namen dafür, Bezeichnungen, dauert ungefähr 2 bis 3 Tage und lässt sich so ein bisschen vergleichen mit dem 25., 26. bei uns. Hier und da gibt es Geschenke, aber vor allen Dingen gibt es viel Essen. Essen und Trinken den ganzen Tag. Und da isst man sich quasi oder frisst man sich quasi das drauf, was man vermeintlich während des Ramadans, vermeintlich sage ich sehr bewusst, tagsüber da verloren hat, wenn man nichts essen und nichts trinken darf. Und das ist ja immer die Krux bei der ganzen Ramadan-Sache. Also tagsüber darf man nichts essen und trinken ab dem Sonnenaufgang und bis Sonnenuntergang und auch nicht rauchen und auch keine körperlichen Gelüste stillen. Ja? Naja, nichts da, darfst du atmen. Und es gibt sogar ganz, ganz strenge Leute, die legen das so streng aus, die schlucken noch nicht mal ihre eigene Spucke runter. Die spucken ihre Spucke aus, damit ja keine Flüssigkeit den Rachen runterfließt. Gibt's auch. Aber sobald man abends das Fastenbrechen macht, ist alles erlaubt. Also kannst du essen, trinken, rauchen, was auch immer, was du willst. Und das ist manchmal so ein bisschen, also aus meiner Sicht, aus meiner europäischen Sicht, ein bisschen zweischneidig, weil auf der einen Seite hört man immer, klar, kulturell, religiös, naja, aber man hört immer auch, es ist gut für die Gesundheit. Aber viele kommen halt aus dem Ramadan nicht mit weniger Gewicht, sondern mit mehr. Weil wenn du den ganzen Tag nichts isst und nichts trinkst, dann schlägt das um. Dann ziehst du dir abends die Zuckertorten, die Zuckertees, die Cola und was auch immer rein und hast im Endeffekt mehr Kalorien zu dir genommen, als du tagsüber eingespart hast. Und das ist so ein bisschen zweischneidig und dann natürlich noch die 2-3 Tage am Ende, wo du halt auch mal richtig reinhaust. Ja, also das kann jeder für sich bewerten, wie er will. Und vor allem, wenn du in der Wüste bist und tagsüber nichts trinkst. Ja, gut. Auch das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber die sind davon überzeugt und wollen das so und begründen das für sich religiös. Alles gut. Und ja, von daher kann man da unterschiedliche Meinungen haben. Aber das ist das Highlight für die. So eine Hassliebe ist das immer. Also die ersten paar Tage ist es immer so, ja, schwierig reinzukommen und dann jammern sie. Und dann in der Hälfte bis Ende ist es eigentlich, hat man sich dran gewöhnt und dann geht's. Und dann sind aber wirklich viele am Ende so müde von der ganzen Sache, dass die wirklich das Ende herbeisehen. Und dann ist wieder ein Jahr Ruhe, 11 Monate. Und dann kommt wieder Ramadan. Das ist wirklich so eine Selbstgeißelung, habe ich manchmal das Gefühl. Ja? Das jetzt in diesen Ramadan zu gehen. Und wenn man zwischendurch Pause macht, warum auch immer, kann man dann einige Ramadan-Tage auch nachholen während des Jahres. Also schiebst man hier einen Ramadan-Tag ein. Oder 2 und dann hast du quasi dein Konto wieder aufgefüllt. Ist wirklich so.
Selbstgeißelung, ja, genau das ist ja eigentlich auch, oder? Also.
Ich meine, bei uns nichts anderes mit der Fastenzeit. Ist ja auch bei uns nichts anderes. Ein bisschen anders ausgelegt, aber ich sag dir dann meistens, bei uns gibt es das auch. Man darf tagsüber essen und trinken, aber man darf, oh Gott, das muss ich als ehemaliger Christ muss ich lügen, wie lange ist die Fastenzeit? 3 oder 4 Wochen? Keine Schokolade. Also wenn du es richtig auslegst, keine Schokolade, keine Gelüste, kein Rauchen und kein Alkohol, was auch immer. Und wenn ich das den Mauretaniern sage, das gibt es bei uns auch so, allerdings komplett darauf verzichten, auch nicht abends, dann werden sie schon hellhörig und dann sagen sie auch schon ab und zu, oh, das ist aber hart.
Und eigentlich auch kein Fleisch, ne, oder? Müssten wir auch nochmal nachliefern. Ich hatte nämlich mal eine Anekdote gehört, dass deswegen von der Kirche irgendwann früher der Biber zum Fisch gemacht wurde, damit man den wieder essen durfte.
Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja, du hast recht. Ja. Und ich glaube, das Gleiche mit Bier, mit irgendeiner Biersorte, haben sie genauso gemacht. Ja, waren halt erfindungsreich, die Mönche da.
Natürlich, ja. Man muss immer die Lücke suchen und finden.
Genau. Mut zur Lücke. Ja. Und das ist, wie gesagt, der Ramadan. Und dann gibt es noch das Tabaski-Fest. Das ist... Also der Ramadan ist ja jedes Jahr anders. Da gibt es eine Mondkommission, keine Mordkommission, sondern eine Mondkommission, die den Ramadan festlegt, je nachdem, wie der Mond steht. Nächstes Jahr 2022 ist es im kompletten Mai, Anfang Mai bis Anfang Juni. Und das Tabaski-Fest ist ein paar Wochen später, plus minus 6, 7, 8 Wochen. Plus minus. Und da werden dann landesweit und auch in der ganzen Region Schafe geschlachtet. Also wirklich ein großes Schlachtfest. Und da wird auch nochmal ein Tag richtig oder ein oder zwei nochmal richtig gefeiert. Und das sind so die zwei Feiertage oder das sind die zentralen Feiertage, wo auch wirklich viel Geld ausgegeben wird, vor allen Dingen für Essen, für Trinken, für Gastfreundlichkeit, für Leute einladen. Und das ist quasi für die Mauretanier, in dem Fall Muslime, halt deren zentrale Feiertage.
Auch nicht zu verwechseln mit dem Tabasco-Fest, das habe ich vorhin beim ersten Mal ich das verstanden, das große Tabasco-Fest. Nein, Tabaski, hast du gesagt.
Es ist Tabaski, genau. Vielleicht machen sie auch hier und da Tabasco ran, an das Schaf, an das Hammel, aber nicht Tabaski.
Wäre ein tolles Marketing für Tabasco eigentlich. Jetzt fällt mir, wo wir darüber gesprochen haben, auch auf, warum du dir Mauretanien als Land ausgesucht hast, denn man kann sich nicht nur, weil du ja nach Hause reist, am 25. und 26. so richtig voll essen, sondern man kann das auch zum Ramadan-Ende machen, es gibt ein großes Schlachtfest, also mal viel essen.
Also der Vorteil für mich ist, ich mache keinen Ramadan, man hat mich jahrelang versucht, mach doch mal ein, zwei Tage Ramadan, aber ich habe gesagt, da kriegt er mich nicht zu, den ganzen Tag nichts essen, seid ihr verrückt, und auch nichts trinken. Aber Vorteil ist für mich, ich kann das Fasten und Brechen abends mitmachen, ja? Also ich esse tagsüber die ganze Zeit und abends gibt es nochmal Fastenbrechen. Und dann natürlich diese 2, 3 Tage da am Ende des Ramadan, das ist natürlich auch große Feste. Und Tabaski auch. Also für mich war das nicht die schlechteste Wahl, ja?
Optimal, deswegen sage ich ja, fällt mir allerdings jetzt erst auf, aber ja, macht Sinn. Und das Ende des Ramadans, ist das öffentlich, dass das große Feste sind oder ist das eigentlich alles mehr im privaten Rahmen? Oder, sag ich mal, gibt es jetzt auch in der Stadt irgendwie viele Aktionen und Feste und was weiß ich, irgendwie auch vielleicht von den Restaurants, die es da gibt oder so? Oder ist das eher so ein familiäres Ding irgendwie, wo man sich nur in der Familie sieht, trifft und da feiert?
Größtenteils familiär. Also größtenteils wirklich familiär. Obwohl die Grenzen dann natürlich verschwimmen, weil du lädst dann den Nachbar ein und du lädst dann den von deinem Nachbarstamm ein oder was auch immer. Also das verschwimmt schon, da ist die Gastfreundlichkeit schon was anderes, ja. Also, aber es ist familiär, es gibt jetzt keine offiziellen Weihnachtsmärkte, also Ramadan-Märkte oder sowas. Das ist was Privates, ja.
Kein Volksfest jetzt quasi in dem Sinne.
Nee. Nee, und das ist auch unterschiedlich zu uns. Würde ich jetzt mal, das ist aus meiner Perspektive und aus meinem Eindruck her, die Zivilgesellschaft sieht anders aus da. Es geht viel mehr entlang von Familien, alten Stämmen und weniger als so einheitliche mauretanische Gesamtgesellschaft. Das gibt's schon auch. Man hat da natürlich eine eigene Flagge und man hat eine eigene Hymne und so weiter. Das gibt's schon. Aber ja, so eine offene Zivilgesellschaft, die sich jetzt auch mal die sich auch bei so großen Veranstaltungen trifft zum Beispiel. Schwierig. Also gibt es kaum. Ich habe ein oder zwei Mal in den 5 Jahren gab es eine Wahlkampfveranstaltung. Da wurde extra von jetzt auf gleich ein Feiertag ausgerufen des alten Präsidenten. Und da wurden alle Staatsbediensteten ranzitiert zu einem Auftritt des Präsidenten oder des Präsidentschafts. Jetzt muss ich überlegen. Präsidentschafts? Nee, das war der alte Präsident. Genau, der hat seine Wiederwahl da organisiert. Und da haben die einfach mal aus dem Nichts heraus eine Wahlkampfveranstaltung gemacht, eine große, und brauchten dafür unter anderem Zuschauer. Und da haben die einfach mal komplett im ganzen Land freigegeben. Ein Feiertag. Von jetzt auf gleich. Und das war so das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wo es wirklich mal neben den Wahlen und dem Wahlkampf, wo man sich viel in diesen Zelten, in so Beduinenzelten getroffen hat und dann so Wahlkampfveranstaltungen gemacht hat, das war eine der ganz wenigen Veranstaltungen, wo es eine Öffentlichkeit gab bei einer Veranstaltung, wo man mal so Leute vor der Bühne sah und auch mal Leute auf der Straße gesehen hat, die irgendwo hingegangen sind. Aber ansonsten hat auch klimatisch damit zu tun, wenn es heiß ist, verstehe ich alles. Aber nee, das der Begriff von einer Zivilgesellschaft oder Gesellschaft, der ist ein bisschen was anderes. Der orientiert sich an anderen Sachen, wie gesagt, Familienstämme und so weiter.
Das hatten wir ja schon öfter mal, dass das, wie gesagt, da alles ein bisschen nicht so öffentlich, Mauretanien gefühlt nicht so ein öffentliches Land quasi ist, wenn man das so sagen möchte. Auch diese ganze Kultur mit Bars, Cafés, Restaurants und sowas findet ja alles da viel mehr irgendwie innerhalb der Familien und im Privaten halt statt. Und so zieht sich das wahrscheinlich auch dadurch, ne?
Genau so ist das ja. Ja. Das sind eigentlich so die gemäß unseres Themas Weihnachten und Feiertag in Mauretanien sind das so die Hauptpunkte. Wir haben ja auch viel noch nebenbei erklärt und erzählt. Wenn der Herr Winkler gestattet, ich habe die Erkenntnis des Tages. Aber vielleicht an dieser Stelle mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können wir schon mal ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden noch so ein oder zwei Folgen werden wir schon noch machen. Aber ich kann das schon mal spoilern. Es geht dem Ende entgegen. Auch wenn das Leute jetzt am 24. jetzt gerade hören, hoffe ich, dass das Weihnachtsfest jetzt nicht im Eimer ist. Aber der Podcast geht auf sein Ende zu, da der Heilig aus Mauretanien nach 5 Jahren langsam mal den Rückzug antritt. Aber dazu in einer der nächsten Folgen mehr. Wir lassen jetzt erstmal so die Weihnachtszeit ausklingen und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest. Ich denke, da kann ich auch in deinem Namen sprechen. Ist das richtig?
Vollkommen richtig, ja. Ich hätte mich auch noch weihnachtlich verabschiedet. Ich war aber jetzt gerade so gespannt auf deine Erkenntnis des Tages, dass ich still gelauscht habe.
Die kommt jetzt noch.
Ja, ich freue mich.
Und zwar, wo wir gerade beim Thema Ramadan waren, lautet meine Erkenntnis des Tages, und zwar aus einem persönlichen Erlebnis. Wenn nachts vor deiner Haustür lautes Gebrüll zu vernehmen ist, dann ist das keine sich nach draußen verlagernde Kneipenschlägerei, sondern ein ganz normales Fußballspiel von Jugendlichen während des Ramadans, welche unbedingt um 3 Uhr nachts auf der Straße Fußball spielen mussten. Und so auch tatsächlich geschehen. Während des Ramadans bin ich nachts mal aufgewacht und da war draußen ein Geschrei und ein Gebrüll wie auf dem Jahrmarkt. Und ich dachte mir, kann das nicht ernst sein? Aber ganz einfach, das Leben während des Ramadans verlagert sich in die Nacht hinein. Ne? Weil tagsüber darfst du nichts essen und nichts trinken, dann ruhst du eher und nachts nutzt du halt die Zeit für Bewegung und für Essen und Trinken. Für die Leute, die am tagsüber nicht wirklich arbeiten müssen. Und deswegen siehst du da im Ramadan öfter mal auch die Jungs und Mädels da auf der Straße Fußball spielen nachts um 3. Und genau, das war eine Erkenntnis des Tages während des Ramadans.
Das Fasten ist ja auch von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Ne? Das habe ich vorhin schon festgestellt, das würde einem jetzt aktuell, wenn wir im Winter sind in Deutschland, irgendwie gar nicht so schwer fallen, glaube ich. Wenn um 8 die Sonne aufgeht und um 16 Uhr Sonnenuntergang ist, ist das eigentlich sehr vertretbar. Aber ich meine, wann ist in Mauretanien, da ist schon viel Helligkeit, ne? Da ist Sonnenuntergang auch im Winter recht spät, ne?
Also bei denen gibt es keine Zeitverschiebung. Das heißt, es fällt schon mal weg, aber die Tage sind schon kürzer, das merkt man schon. Aber das könnte man vielleicht mal der Mondkommission vorschlagen für den Ramadan, dass die das anpassen, weil das wäre optimal, ja. Also es wird merklich früh, ich merke das aber, wenn ich Sport mache, früh merklich später hell, so gegen 7, halb 8. Und dann wird es halt, ja, so plus minus um 7 Abend wird es dann schon dunkel. Und das ist aber dann schon halbwegs vertretbar, ja. Das könnte man mal vorschlagen. Und das Ramadan, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist jetzt wieder Mai und Juni und das sind halt dann wirklich die längsten Tage des Jahres. Und das ist halt blöd, ne? Blöd gewählt.
Das Fasten soll ja, glaube ich, auch kein Vergnügen sein. Ich glaube, du siehst das aus einem falschen Winkel. Du hast nicht den religiösen Hintergrund. Du willst das jetzt optimieren. Ich glaube, darum geht es tatsächlich nicht unbedingt. Also ich glaube, da steckt was anderes dahinter, als wie kann ich das die Zeit des Fastens minimieren?
Du hast vollkommen recht. Ich habe meine europäisch zentrierte Sichtweise, die vollkommen aus dem marokkanisch Wüstenrahmen fällt. Absolut.
Aber wenn du das der Mondkommission vorstellst, wäre ich gern dabei.
Ich versuch's mal. Macht's mal im Winter. Ne?
Da wäre ich gern dabei. Ich glaube, könnte man auch live auf YouTube streamen. Wäre bestimmt lustig. Also könnten wir ein paar Klicks vielleicht für kriegen noch.
Ja, ich werde es mal vorsondieren bei den Mauretaniern und werde mal fragen, hier, was haltet ihr davon? Mal gucken.
Vorsichtig. Ja, bin ich auch gespannt, was da für Reaktionen kommen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Genau, da sprechen wir in der nächsten Folge dann vielleicht nochmal drüber.
Inshallah.
Gut, ja, dann sind wir wirklich am Ende angelangt. Dann sage ich auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle, die uns wieder zugehört haben. Genießt die Weihnachtsfeiertage, relaxed, entspannt, lasst es ruhig angehen. Und ja, wir hören uns im nächsten Jahr mit unseren ein, zwei letzten Folgen, bevor Markus dann endgültig aus Mauretanien weg ist. Und haben wir noch ein paar Sachen offen, über die wir noch sprechen wollen und können. Und genau, seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ebenso, frohes Weihnachtsfest.
Hat euch unser Podcast gefallen? Dann abonniert uns und folgt auf Instagram dem Hashtag HHKW und abonniert unseren Kanal Hinterm Horizont kommt Wüste. Dort bekommt ihr immer die aktuellsten Eindrücke von Markus' Leben in Mauretanien.
Oder wollt ihr lieber ein richtiges Buch in der Hand haben? Dann holt euch auf bod.de, Thalia, Hugendubel, Amazon.de oder in jedem Buchladen mein Buch Hinterm Horizont kommt Wüste, in dem euch neben den vielen Geschichten auch über 70 beeindruckende Bilder erwarten. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste, euer Marcel und euer Markus.